HR Info. Funkkolleg Sicherheit. Subjektive Ängste und objektive Gefahren.
Die Digitalisierung hat längst auch beim Bezahlen Einzug gehalten. Bargeld scheint ein Auslaufmodell zu werden. Das ist das Thema in Funkkolleg Folge 6 von Judith Kösters. Wie sicher ist digitales Bezahlen? Online, per Handy oder mit Kredit- und EC-Karte?
Also wir haben als Anwälte in der Regel mit Einzelfällen zu tun, wo Karten gestohlen worden sind, physisch gestohlen worden sind und es dann zu Abbuchungen kommt, bevor die Karten gesperrt worden sind.
Diese Systeme sind sehr unsicher, da geht viel Geld verloren. Und durch eine technologische Neuentwicklung dieser Zahlungssysteme könnte man das sicherer gestalten. Man möchte aber in diese Richtung gar nicht entwicklerisch tätig werden, weil man den Status quo beibehalten möchte.
Das Problem ist, dass das immer vorgehalten wird, das ist absolut sicher. Und das wird den Verbrauchern jetzt schon seit 20, 30 Jahren erzählt, dass das System immer absolut sicher ist, bis es widerlegt wird und dann wird ein neues System eingeführt.
Wie sicher ist digitales Bezahlen? Ziemlich unsicher, so scheint es. Zumindest, wenn man Achim Tiffe und Roman Beck zuhört. Achim Tiffe ist Verbraucherschützer und Anwalt in Hamburg. Seine Kanzlei hat sich auf Klienten spezialisiert, die bei der Kreditkartennutzung oder beim Online-Banking Geld verloren haben. Roman Beck ist Professor für IT-Innovationsmanagement an der IT-University Kopenhagen. Digitale Bezahlmethoden haben längst unseren Alltag erobert. Wir machen Online-Banking, kaufen und bezahlen vom Sofa aus im Internet und nutzen selbstverständlich Kreditkarten und Girokarten oder EC-Karten, wie sie früher genannt wurden. Seit einigen Jahren gibt es außerdem reines Internetgeld, das völlig losgelöst von Staaten und Zentralbanken existiert. Die bekannteste dieser sogenannten Kryptowährungen heißt Bitcoin. Während die Kryptowährungen bisher eher von experimentierfreudigen Exoten genutzt werden, haben die meisten Verbraucher die Scheu vor Bezahlkarten längst abgelegt. Laut der europäischen Polizeibehörde Europol besitzt jeder EU-Bürger inzwischen im Schnitt pro Kopf 1,5 Zahlungskarten. Doch mit der Verbreitung der Kredit- und Girokarten ist auch die Zahl der Betrugsfälle gestiegen. In einem 2015 erschienenen Bericht zum Thema Internetkriminalität stellt Europol fest:
Der wachsende Anteil von nicht baren Bezahlmethoden hat zu einem Wettrüsten geführt. Auf der einen Seite stehen geschäftstüchtige Cyberkriminelle, die immer neue Angriffsmethoden entwickeln. Auf der anderen Seite steht die Kreditkartenindustrie, die Gegenmaßnahmen und immer neue Sicherheitsmerkmale entwickelt, um ihre Kunden zu schützen und ihr Geschäft zu sichern.
2013 wurden mit Bezahlkarten, laut Europol, betrügerische Transaktionen im Wert von über 1,4 Milliarden Euro durchgeführt. Den Großteil dieser enormen Schadenssumme übernehmen die Anbieter der Dienste, also Banken oder Kreditkartenunternehmen und der Handel. Der betroffene Kunde selbst haftet nur in der Minderheit der Fälle. Zum Beispiel dann, wenn er eine geklaute Giro- oder Kreditkarte nicht zügig hat sperren lassen. Bei der größten Zahl der Fälle haben die Täter allerdings gar nicht die Karte selbst in den Händen, sondern nur die Kartendaten, wie sie etwa bei Online-Bestellungen eingegeben werden. Rechtlich gesehen, erklärt Achim Tiffe, steht man als Verbraucher in diesen Fällen eher gut da.
Meiner Erfahrung nach ist es so, dass im Internet man relativ schnell sagen kann, dass man es selbst nicht getätigt hat und dementsprechend auch nicht für den Schaden haften muss. Deshalb ist es im Internet relativ sicher für den Kunden. Also nicht sicher an sich, aber für den Kunden, dass er eben nicht dafür haften muss.
Allerdings holen sich Banken und Unternehmen die Betrugskosten am Ende doch von den Kunden zurück, in Form höherer Gebühren. Doch nicht nur auf Kreditkarten und Kreditkartendaten haben es die Betrüger abgesehen. Auch die Online-Banking-Systeme der Banken werden regelmäßig attackiert. Die Zahlen sind schockierend. Der Bundesverband der Deutschen Banken geht von sage und schreibe 9 Millionen neuen Schadsoftwareprogrammen pro Monat aus, mit denen kriminelle Hacker Online-Banking-Kunden deutscher Kreditinstitute anzugreifen versuchen. In anderen Ländern ist das digitale Bezahlen viel weiter verbreitet als in Deutschland. Vorreiter bei der Kreditkartennutzung ist zum Beispiel Schweden.
Jag betalar med kort för det mesta. Jag har sällan kontanter, så jag uppskattar det.
Sie bezahlen fast immer mit Karte und nur selten bar, sagt diese Passantin in der Stadt Örebro. Die nächste erklärt sogar, sie habe überhaupt nie mehr Bargeld dabei. So könne ihr keiner das Geld stehlen. Und für die Läden sei es doch auch viel praktischer ohne Bargeld.
Jag har aldrig lösa pengar för att jag liksom ingen ska kunna få tag i dem. Ja, det tycker jag. Sen är det ju praktiskt för dem också.
Die Schweden, genauso wie die Dänen, sind dabei, sich im Alltag vom Bargeld zu verabschieden. Für Professor Roman Beck ist das besonders aufschlussreich. An der IT University im dänischen Kopenhagen erforscht er das digitale Geld wissenschaftlich. Und zugleich erlebt er es ganz praktisch auch im Alltag. Die umgerechnet 3 oder 4 Euro für einen Kaffee in Kopenhagens Innenstadt, die zahle er selbstverständlich immer digital, sagt Roman Beck. Und keiner finde das komisch. Dabei nutzen die Dänen im Alltag nicht nur deutlich häufiger als die Deutschen ihre Kreditkarten, auch mobile Bezahlmethoden gewinnen an Bedeutung, etwa das Zahlen per Smartphone.
Eine sehr erfolgreiche Anwendung in Dänemark ist Mobile Pay. Das haben sich fast 3 Millionen Dänen auf ihre Handys geladen. Es gibt circa 5 Millionen Dänen, also Sie sehen, es ist eine hohe Marktdurchdringung, wo sie im Prinzip durch die Eingabe der Telefonnummer des Empfängers Geld überweisen können in Echtzeit. Das ist im Prinzip fast schon die Standardbezahlanwendung in Dänemark geworden.
Für Roman Beck ist klar, digitales Bezahlen ist die Zukunft. Und er fühlt sich wohl mit dieser Aussicht.
Da ich ja zwischen Deutschland und Dänemark pendle, muss ich sagen, in Deutschland habe ich immer Kleingeld im Säckel. Das habe ich in Dänemark nicht. Und das ist für mich ein sehr angenehmes Gefühl. Sie können jederzeit zahlen. Sie brauchen keinen Gang zum Geldautomaten. Die Möglichkeiten sind deutlich umfangreicher.
Zu den neuen Varianten mobilen Bezahlens gehört zum Beispiel auch die sogenannte NFC-Technik. NFC steht für Near Field Communication, also Funkübertragung über kurze Distanzen. Auch viele Kreditkarten und einige Girokarten in Deutschland sind längst NFC-fähig. Das erkennt man an dem Funksymbol auf der Karte. Man kann damit an der Kasse einkaufen, ohne die Karte ins Lesegerät zu stecken. Es reicht, sie im Portemonnaie dabei zu haben. Die deutschen Verbraucher gelten als besonders zurückhaltend, was neue Bezahlverfahren angeht, und als besonders bargeldaffin. Laut der Bundesbank werden in Deutschland fast 80% aller Zahlungen in bar abgewickelt. Das ist eine sehr hohe Quote im europäischen Vergleich. Als die Europäische Zentralbank Anfang Mai 2016 verkündete, dass sie den 500-Euro-Schein abschaffen wird, gab es in Deutschland einen Aufschrei. Die Bundesbank und ihr Präsident Jens Weidmann sprachen sich öffentlich dagegen aus. Kritik kam auch von den privaten Banken, etwa von Gerhard Grandke, dem Präsidenten des Sparkassenverbandes Hessen-Thüringen.
Weil ich fürchte, das ist der Einstieg in die Abschaffung des Bargeldverkehrs. Das fängt mit dem 500er an. Es gibt ja schon manche, die diskutieren, den 200er abzuschaffen. Andere sagen, man soll schon an den 100er denken. Und beim 100er sind sie schon in der Lebenswirklichkeit der Menschen.
Die mögliche Abschaffung des Bargelds, das ist ein Reizthema in Deutschland. Die Diskussion reicht von gerechtfertigten Bedenken bis hin zu Panikmache. Tatsache ist, selbst in den digitalen Vorreiterländern Schweden und Dänemark redet keiner ernsthaft von der Abschaffung des Bargelds an sich. Allerdings, viele Einzelhändler dort nehmen bereits kein Bargeld mehr an. In Schweden gibt es sogar komplett bargeldlose Bankfilialen. Der Wirtschaftsinformatiker Roman Beck sieht es gelassen.
Die Möglichkeiten, die sich durch elektronische Zahlverfahren ergeben, werden zeigen müssen, ob sie dem Kunden einen Mehrwert stiften. Und dann wird sich Bargeld selbst abschaffen. Aber es ist mit Sicherheit der falsche Weg und das wird auch nicht passieren, dass an zentraler Stelle die Abschaffung beschlossen wird.
Bargeld hat eine ganz besondere Eigenschaft. Es ist ein völlig anonymes Zahlungsmittel. Ein Bezahlvorgang in bar hinterlässt keine Spuren. Keiner kann ihn kontrollieren. Kein Konzern, kein Staat, kein Diktator. Der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski drückte es so aus: Geld ist geprägte Freiheit. Aber wie sicher oder unsicher ist die Nutzung von Bargeld im Vergleich zu digitalen Bezahlsystemen? Nicht wirklich sicherer, meint Roman Beck.
Auch ich kann mit meiner physischen Geldbörse mein Geld verlieren. Ich kann mein Geld in der U-Bahn liegen lassen. Ich kann es gestohlen bekommen. Es sind keine höheren Risiken damit verbunden, dass Sie Ihre Geldbörse elektronisch haben im Vergleich zu Ihrer physischen Geldbörse.
Wirklich? Und was ist mit den vom Bankenverband genannten 9 Millionen neuen Schadsoftwareprogrammen monatlich? Was ist mit den Kreditkartenbetrügereien im großen Stil? Unser digitales Geld soll sicher sein? Was heißt das überhaupt? Digitales Geld ist sicher. Man kann versuchen, diese Frage rein technisch zu betrachten. Dann ergibt sich das Bild eines ständigen Wettrüstens zwischen Banken und anderen Anbietern digitaler Bezahlsysteme einerseits und Kriminellen andererseits. Die Banken führen PIN-Nummern ein, die Betrüger bauen heimlich Kameras in Geldautomaten ein, um die Eingabe der PIN zu filmen. Die Automaten werden sicherer, die Kameras werden unauffälliger und kleiner. Die Bestätigung von Online-Überweisungen mit TAN-Nummern wird immer ausgeklügelter, die Schadsoftware der Hacker auch. Nachrüsten schön und gut, sagt Roman Beck.
Jetzt reden wir aber in aller Regel über Zahlungssysteme, die 30 Jahre alt sind. Die Technologien, die dahinter liegen, wurden zwar regelmäßig reformiert und aktualisiert. Und wenn Sie heute im Internet eine Zahlung mit Ihrer Kreditkarte tätigen, dann bekommen Sie vielleicht eine SMS aufs Handy und müssen die TAN eingeben, um diese Lösungen sicherer zu machen. Aber prinzipiell sind diese Systeme alt und anfällig.
Daraus ergibt sich nicht nur ein Risiko für Privatkunden, sondern auch für Unternehmen und sogar Banken. Selbst die Hüter unserer Währungssysteme selbst, die Zentralbanken, sind Ziele von Hackerangriffen. Im Februar 2016 hackten sich Kriminelle bei der Zentralbank von Bangladesch ein und erbeuteten 81 Millionen Dollar. Sie hatten eine Schwachstelle im sogenannten SWIFT-System genutzt, dem System, mit dem die Banken weltweit untereinander ihre Zahlungsströme regeln.
Es findet jeden zweiten Tag ein großer Hack erfolgreich statt. Auf eine Bank, auf einen Online-Händler. Das FBI geht davon aus, dass das im Schnitt nur nach 330 Tagen überhaupt entdeckt wird. Also ein Jahr später stellt ein Unternehmen fest, dass die Systeme gehackt wurden. Was in der Zwischenzeit mit den Informationen passiert ist, kann man sich natürlich vorstellen. Die wurden missbraucht. Sie als Kunde wissen davon erstmal gar nichts.
Auch für den Hamburger Verbraucherschutzanwalt Achim Tiffe ist dabei völlig klar, wer komplette technische Sicherheit verspricht, der gaukelt dem Verbraucher etwas vor.
Als Anwalt gibt es für uns eigentlich nichts, was es nicht gibt. Man denkt ja immer, Sachen passieren nicht oder Banken können sich nicht verrechnen und so weiter. In der Regel, alles, was passieren kann, passiert auch, jedenfalls in Einzelfällen.
Trotzdem bleiben die Banken und Kartenanbieter in fast allen offiziellen Verlautbarungen dabei, digitales Bezahlen sei sicher. Die Kunden sollen ihnen vertrauen. Und dafür tun die Banken und Kartenfirmen einiges.
Man ist ISO-zertifiziert. Man muss den verschiedenen finanzregulatorischen Auflagen Rechnung tragen. Man hat hohe Hürden zu überwinden, um überhaupt eine Bank zu gründen. All dies dient dem Aufbau von Vertrauen beim Verbraucher.
Die Antwort auf die Frage, wie sicher digitale Bezahlmethoden sind, hängt also stark zusammen mit der Frage, wie vertrauenswürdig die Institutionen sind, die hinter den Bezahlsystemen stehen. Das gilt übrigens für unser modernes Geld generell. Der Wert jedes einzelnen Euros, ob er als Münze, Schein oder in digitaler Form vorliegt, wird von einer zentralen Institution garantiert, der Europäischen Zentralbank in Frankfurt, der EZB. Man könnte also sagen, wer als Bürger der EZB grundsätzlich vertraut, für den ist die Währung Euro sicher. Und wer als Bürger seiner Bank oder seinem Kreditkartenunternehmen grundsätzlich vertraut, für den stellt sich die Frage so nicht. Sicherheit hängt davon ab, wem wir vertrauen.
Milton Friedman, ein Nobelpreisträger, hat einmal gesagt, was wir als Geld annehmen und akzeptieren, ist das, womit wir groß geworden sind, was wir als Geld, als reales Geld wahrnehmen. Das kann aber was ganz anderes sein, im Vergleich zu dem, was in anderen Ländern, in anderen Kulturen als Zahlungssystem akzeptiert wird.
Daher werden möglicherweise unsere Enkel oder schon unsere Kinder in einigen Jahrzehnten selbstverständlich mit Bitcoins bezahlen oder mit einer anderen sogenannten Kryptowährung. Kryptowährungen funktionieren auf Basis der sogenannten Blockchain-Technologie. Kern ist eine riesige Datenbank, in der sämtliche Transaktionen seit dem Start der Kryptowährung protokolliert und so abgebildet werden, dass man jederzeit überprüfen kann, ob eine Bitcoin-Zahlung rechtens ist oder nicht. Diese Datenbank gibt es nicht nur einmal, sondern in identischer Form auf unzähligen Internetservern. So ist jede einzelne Überweisung, jede Änderung an den Kontoständen der einzelnen Mitglieder dezentral auf jedem teilnehmenden Rechner nachvollziehbar. Der Clou von Blockchain-basierter Software ist erstens, dass die Technik relativ kompakt und datensparend ist und zweitens, dass kein einzelner Teilnehmer die Software zu seinen Gunsten manipulieren kann. Denn jeder Teilnehmer an diesem Währungssystem hat zu jedem Zeitpunkt den völligen Überblick darüber, welchen Weg jeder einzelne Bitcoin genommen hat. Die Sicherheit durch das Vertrauen in zentrale Institutionen wie Notenbanken wird also ersetzt durch das Vertrauen in eine Software und in ein dezentrales Netzwerk. Der Wirtschaftsinformatiker und Blockchain-Experte Professor Roman Beck glaubt, das wird die Geldwirtschaft, aber auch vieles andere grundlegend verändern.
Was wir tatsächlich sehen, ist das Entstehen einer neuen Ökonomie, in der wir liebgewonnene Institutionen und Akteure, die für die Stabilität wichtig waren und Sorge getragen haben, in Zukunft vielleicht gar nicht mehr brauchen werden. Und was das letztendlich bedeutet, ist aus heutiger Sicht noch gar nicht vollständig absehbar.
Ein Bezahlsystem? Ja, eine ganze Währung, die ohne Banken auskommen würde? Kryptowährungen versprechen völlige Transparenz bei vermeintlich völliger Sicherheit. Und das zu viel geringeren Kosten, als sie Banken und Kreditfirmen heute im Schnitt berechnen. Skeptiker sehen dieses Versprechen kritisch. Und tatsächlich waren Bitcoins für ihre Nutzer in vielerlei Hinsicht alles andere als sicher. Erstens schwankte der Kurs der Währung enorm und zweitens gab es diverse Skandale, Pleiten und Insolvenzen rund um die Bitcoin-Währung, bei denen viele Nutzer der digitalen Währung Geld verloren. Der Wirtschaftsinformatiker und Kryptowährungsanhänger Roman Beck bleibt zwar dabei, die Bitcoin-Software an sich sei sicher, Punkt. Dann allerdings folgt zumindest, was Privatnutzer betrifft, in Sachen Sicherheit ein großes Aber.
Sie und ich, wir werden sicherlich nicht auf unserem Rechner Teil des Bitcoin-Blockchain-Netzwerkes sein. Das heißt, es gibt unterstützende Anwendungen, die den Handel von Bitcoin erlauben. Und diese Anwendungen ihrerseits können natürlich angegriffen werden oder können unsicher sein.
Roman Beck betrachtet Kryptowährungen und digitale Bezahlsysteme mit dem Blick eines Forschers, der Skandale und Kinderkrankheiten hin oder her vor allem das technische und gesellschaftliche Potenzial der Blockchain-Technologie im Blick hat. Für den Verbraucherschutzanwalt Achim Tiffel hängt die Sicherheit einer Währung oder eines Bezahlsystems vor allem von der Haftung ab. Und bei einer Währung wie Bitcoin, sagt Achim Tiffel, seien wichtige Haftungsfragen völlig offen.
Irgendeine Transaktion ist schiefgegangen oder das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht mehr. Was wollen Sie denn dann machen? Wollen Sie dann alle Bitcoin-Besitzer per E-Mail anschreiben und sagen, da ist was schiefgelaufen, Leute, helft mir doch mal, so als Crowd. Da wird es nämlich schwierig.
Technik nämlich ist per se fehlbar. So sieht es Achim Tiffel. Ein Beispiel. Ein Fehler in der IT der Deutschen Bank sorgte an einem Freitag im Juni 2016 dafür, dass viele der rund 4 Millionen Online-Banking-Kunden der Bank falsche Buchungen und falsche Kontostände angezeigt bekamen. Einige bekamen wegen der Panne am Automaten kein Bargeld mehr. Bei anderen funktionierten die EC-Karten nicht. Aus technischer Sicht ein Debakel. Aber praktisch, sagt Achim Tiffel, halb so wild.
Bei der Deutschen Bank können Sie hingehen und Sie haben einen Ansprechpartner. Die Deutsche Bank wird nicht weglaufen und Sie können Ihren Anspruch notfalls auch gerichtlich durchsetzen. Sie holen Ihren alten Kontoauszug und können sagen, ich hatte auf dem Konto 10.000 Euro und jetzt ist da irgendwie minus 5.000 Euro. Und diese Transaktion gab es nicht oder habe ich nicht getätigt. Und die Deutsche Bank müsste jetzt nachweisen, wieso das nicht stimmt. Und ansonsten können Sie den Anspruch durchsetzen. Und hinter der Deutschen Bank steht ein Unternehmen mit entsprechendem Vermögen, auf das Sie zugreifen können.
Tatsächlich. Die Bank behob die Panne und korrigierte die Fehlbuchungen. Wie sicher digitales Bezahlen ist, hängt also nicht nur von technischen, sondern auch stark von Haftungsfragen ab. Verbraucherschutzanwalt Achim Tiffe kritisiert, gerade in Deutschland würden die Haftungsregeln etwa bei gestohlenen Giro- oder Kreditkarten zu oft zu Lasten des Kunden selbst ausgelegt.
Also ich gehe davon aus, dass 99% der Kunden eigentlich den Schaden dann nachher selbst tragen müssen in Deutschland, weil sie sich nicht dagegen wehren. Und selbst wenn sie sich wehren, dass es sehr schwierig ist, das auch vor Gericht durchzusetzen, weil den Richtern immer gesagt wird, unser System ist absolut sicher und die Richter das leider immer wieder glauben und dann den Verbraucher dafür zahlen lassen.
Und in einer Einschätzung sind sich Wirtschaftsinformatiker Roman Beck und Verbraucheranwalt Achim Tiffe einig. Beide fürchten, dass Banken und Unternehmen auch in anderen Bereichen künftig verstärkt versuchen werden, die Betrugskosten direkt dem Verbraucher aufzubürden.
Grundsätzlich ist es so, dass wenn man eine neue Technik einführt, man am Anfang natürlich alles vermeidet, dass Schadensfälle bekannt werden oder dass Kunden unzufrieden sind. Und mit zunehmender Verbreitung, aber auch zunehmendem Schaden, der dann auch wirtschaftlich relevant wird für das Unternehmen, reduziert sich dann die Kulanz.
Noch übernehmen die Banken in der Regel zum Beispiel Schäden, die dadurch entstehen, dass Kunden auf, teils abenteuerlich laienhaft geschriebene, sogenannte Phishing-Mails reinfallen und unbekannten Absendern gutgläubig ihre PIN- oder TAN-Nummern verraten. Doch verlassen sollte man sich als Kunde darauf nicht. Natürlich sollte man als Online-Banking-Kunde und Kreditkartennutzer die Hinweise beachten, Geheimnummern geheim halten, aktuelle Virensoftware nutzen, Kontobewegungen beobachten und Auffälligkeiten sofort melden, Karten beim Bezahlen immer im Blick halten. Von ihren Kunden verlangen die Banken, dass sie, Zitat, im Internet sorgfältig mit den Kreditkartendaten umgehen. Doch was heißt das genau? Aus Sicht des Wirtschaftsinformatikers Roman Beck bürden die Banken an dieser Stelle dem Verbraucher eine Verantwortung auf, die dieser gar nicht übernehmen kann.
Eine echte Kundenorientierung würde bedeuten, dass ich Systeme anbiete, die für alle Partner sicher sind. Was wir hier sehen, nämlich die Beweislastumkehr, und der Kunde muss im Prinzip Teile der Kosten tragen dafür, dass der Kunde unsichere Systeme nutzen muss, die er vielleicht gar nicht nutzen will, ist sicherlich nicht der richtige Weg.
Als Internetwährungsvisionär setzt Professor Roman Beck auf radikale Reformen. Die hinter Bitcoin stehende Blockchain-Technologie kann dabei aus seiner Sicht eine zentrale Rolle spielen. Roman Beck ist überzeugt, dass ihre Anwendung im großen Stil das digitale Bezahlen zugleich transparenter, sicherer und günstiger machen würde, wenn sich die etablierten Anwender nur dafür erwärmen könnten.
Sie brauchen zwei Partner, nämlich den Zahlenden und den Zahlungsempfänger. Und sie brauchen das große Netzwerk, das diese Zahlung bestätigt und protokolliert. Ich brauche da keinen Kreditkartenanbieter mehr, ich brauche keine Zentralbank, ich brauche keine Geschäftsbank. Das heißt, viele Akteure, die momentan in dieser Transaktion beteiligt sind, müssen ihre Legitimität neu definieren. Und darauf haben viele Unternehmen keine Lust.
Online-Banking, mobile Bezahl-Apps, Kryptogeld. Wir sind längst auf dem Weg in die Welt der digitalen Bezahlmethoden. Gut so, bilanziert Verbraucherschutzanwalt Achim Tiffe.
Grundsätzlich ist es sinnvoll, neue Technik einzuführen. Auch beim Zahlungsverkehr, bei der Geldanlage, Altersvorsorge, also im gesamten Bereich der Finanzdienstleistung. Das wird man auch nicht verhindern können. Die Frage ist immer nur, wer die Risiken trägt. Und das sollte eben immer der Anbieter sein.
Wie sicher ist digitales Bezahlen? Die Antwort auf diese Frage hängt von drei wesentlichen Faktoren ab. Man könnte auch sagen, Sicherheit beim Bezahlen ist die Summe aus erstens sicherer Technik, zweitens hohem Vertrauen in die dahinterstehenden Institutionen und drittens klaren Haftungsregeln.
Wie sicher ist digitales Bezahlen? Das war die 6. Folge des hr-info-Funkkolleg Sicherheit von Judith Kösters. Sie können diese und alle vorangegangenen Folgen zum Nachhören finden. Über hr-info-radio.de oder auf der Funkkolleg-Webseite funkkollegsicherheit.de. Das hr-info-Funkkolleg ist eine Fortbildungsmöglichkeit. Sie können ihr beim Hören erworbenes Wissen testen. In einer Online-Klausur und einer Klausur vor Ort an einer hessischen Volkshochschule. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten Sie ein Zertifikat. Für hessische Lehrer ist es eine anerkannte Fortbildung. Alles dazu auf funkkollegsicherheit.de.